Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind in Hamburg auf der OMR. Ich habe Christian Löfert vor mir, CMO von T-Systems. Christian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, so spontan.
Sehr, sehr, sehr gern. Wir hatten ja letztes Jahr schon das Vergnügen, das war schon ein guter Dialog und das ist die Gelegenheit, 12 Monate später auf die Dinge zu schauen, die hinter einem liegen, aber auch wieder vor einem liegen.
Na, gucken wir mal, ob das was wird. OMR, du hast gesagt, du lässt dich hier auch inspirieren. Wie viele OMR ist denn das?
Ich habe gar nicht so viele. Fünfte.
Okay. Und also, schätzt die Veranstaltung, was schätzt du dran?
Ich bin immer wieder beeindruckt von der Dynamik der Menschen hier. Also es ist schon ein kommunikatives, kommunikative Energie zwischen den Leuten. Die finde ich schon beeindruckend. Es ist toll, dass so viele interessierte Menschen hier sind, sich zu treffen, aber also einander zu treffen und auch mit den Marken in Interaktion zu gehen. Ich war eben etwas überrascht auf dem Weg hierhin, dass ich, da gab es einen Vortrag zu Digital Out of Home und irgendeiner Media-Sache und dann gab es Agentic AI von OpenAI und da war es am wenigsten voll. Also es war so ein bisschen so klassische Sachen.
Wie?
Und da dachte ich so, ups, komisch. Also vielleicht haben die das übersehen, weil ja OpenAI gar nicht so viele Mitarbeiter hat und die bauen da einen Agenten. Ich habe das selber mal in den letzten Wochen gemacht. Und dann dachte ich so,
Agentic ist doch absolut das Thema. Und die Leute waren alle bei Digital. Ich meine, Digital Out of Home ist auch das Thema. Ist auch geil. Keine Frage. Okay, cool. Ja, also man kriegt so ein bisschen mit Trends, Interessen. Ja, also
Trends ein bisschen. Dafür müsste ich eigentlich tiefer reingehen. Da treffe ich auch viel zu viele Leute, auch selber mit Partnern hier. Tatsächlich sich die Masterclasses anzugucken und ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert, wie sich diese Branche weiterentwickelt und dass immer noch so viele Bock drauf haben. Also wenn ich sie höre, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ja, die gehen zu ihren Partnern oder sind von ihren Marken hier, plus ein, zwei Masterclasses, plus eine Rede, plus mittags oder abends ein Dinner und die meisten oder zwei Tage hier. Also es war auch schon, ich bin einer der wenigen, der heute nur einen Tag macht. Also es ist schon ganz beeindruckend.
Was
die Leute suchen.
Cool. Okay, so jetzt geht es auch um T-Systems, das heißt, und wir haben ja eben gerade gehört, ChatGPT, das heißt also im Moment die großen Hyperscaler bauen Rechenzentren bis zum Abwinken.
Ja.
Was macht ihr eigentlich in diesem Bereich und wo ist euer Teil der Wertschöpfung und wo seid ihr eigentlich gar nichts, außer dass ihr die anderen vermittelt?
Okay, das ist eine gute Frageserie. Also anfangen damit. Die Hyperscaler sind im Cloud-Markt dominiert. Also Amazon vorneweg, Azure, sprich Microsoft und Google sind die drei großen Anbieter von Datencentern und sind weiter hoch investiert und investieren immer weiter, insbesondere auch in den USA.
Gigantische Summen, also astronomische Summen.
Genau, das ist spannend. Das führt auch dazu, dass es auch Widerstand dazu gibt, neben den Datencenter von den klassischen Cloud-Anbietern gibt es dann auch die AI-Companies, die also OpenAI namentlich, aber auch alle anderen, die ebenfalls eigene Datencenter bauen. Damit ist ein riesiger Investition, wissen wir alle, eine riesige Investitions, vielleicht keine Blase, aber ein Berg entstanden, der jetzt verbaut werden soll. Ob das alles so klappt, werden wir dann sehen, was die verbauen, ändert nichts daran, dass sie in Summe weit weg sind von irgendwelchen europäischen Anbietern. Wo sind wir als T-Systems? Und du hast es gesagt, ja, wir sind
die US-Unternehmen haben aber EU-konforme Lösungen, die dann auch in Europa gehostet werden.
Genau, die gibt es, also souveräne Cloud-Lösungen, wie sie sie nennen, die in vielerlei Hinsicht die Standards erfüllen. Wenn du etwas tiefer guckst, sagen sie, am Ende gibt es ein Restrisiko, dass der amerikanische Eigentümer dieser Datencenter sagt, so, ich bin gezwungen, Daten rauszugeben, weil ich sonst mein großes Geschäftsmodell in den USA verliere. Deshalb sind die in vielerlei Hinsicht souverän. Im Ernstfall würden wir alle sagen, sind wir uns nicht sicher, ob es vielleicht klappt es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Unsicherheit und damit ein Risiko für gewisse Daten. Insofern weiß ich gar nicht, wie viel. Also ja, es macht wahrscheinlich einen Unterschied. Also wenn es eine Anordnung gibt, dann ist die etwas schwerer umzusetzen, wenn das hier souverän gehostet wird von Amazon. Also wenn das die Daten beispielsweise per se schon mal in den USA liegt, dann ist es wahrscheinlich einfacher. So, diese Situation sehen ja auch unsere Kunden. Das heißt, sie sind auf der einen Seite von Cloud-Lösungen fast durchgängig überzeugt. Also es gibt kaum Bewegung, die hingeht, wieder On-Premise-Daten zu speichern. Das heißt, sie halten weiterhin und sind an Cloud-Lösungen interessiert. Was sie jetzt hinterfragen ist, muss ich alle meine Datenmengen bei den großen drei haben oder finde ich eine souveräne europäische Lösung? Da gibt es eine Reihe von Anbietern, unter anderem die Deutsche Telekom mit T-Cloud oder die T-Systems mit der T-Cloud, also einer deutschen Lösung. Es gibt Wettbewerber von uns aus Frankreich, auch aus Deutschland, teilweise für große Kunden, aber größtenteils für kleinere und mittlere Kunden, wo es ein höheres Maß an Souveränität gibt, weil am Ende der Gesetzgeber nicht sagen kann, du musst die Daten haben, ja, kann man. Insofern ist es, ist da durch die Situation, geopolitische Situation, auch eine Chance für europäische Cloud-Anbieter entstanden, die Wachstum im Cloud-Bereich ermöglicht, auch wenn wir dahin faktisch sehr weit hinten herliegen. Für einen Teil der Workload fragen unsere Kunden nach europäischen Anbietern. Für uns als Telekom, um jetzt den Satz vielleicht zu beenden, sind es zwei Sachen. Auf der einen Seite die Daten, die besonders prekär sind, in Deutschland zu hosten, auf unseren, auf der T-Cloud, und auf der anderen Seite trotzdem weiterhin den Unternehmen dabei zu helfen, Daten, die vielleicht heute noch on-premise sind, auf eine Cloud-Lösung zu bringen, die im Zweifel dann auch eine AWS oder eine Azure sein kann, auch davon immer abhängig, was es dann für Bedarfe gibt. Also je nach Kundensituation.
Also ihr seid quasi Partner für die Digitalisierung, für Prozesse, die ihr einfach aufgrund eurer kumulierten Erfahrung besser im Griff habt und besser überblickt als ein einzelner Kunde. Also Art, so eine Art Accenture,
ja,
mit ein bisschen noch eigener
Lösung.
Ja. Mit einer eigenen Lösung.
Genau, also Accenture ist sicherlich in vielerlei Hinsicht ein Wettbewerber. Capgemini ist ein Wettbewerber. Eine Atos ist auch ein Wettbewerber, die halt auch das anbieten, auch da langjährige, du hast gesagt, dankenswerterweise langjährige Erfahrung. Wir machen dieses Cloud-Geschäft schon lange wieder und haben auch in der Spitze eine souveräne Lösung, die sonst kaum jemand anbieten kann.
Also ihr habt auch ungeheure Erfahrungen im Aufsetzen von Systemen, also von SaaS-Software, von verschiedenen Systemen, und seid da auch intensiv mit den verschiedenen Anbietern im
sicherlich die beiden relevantesten Player bei uns sind, ist SAP, also Software as a Service, mit dem wir intensiv zusammenarbeiten. Wir arbeiten mit der ServiceNow zusammen. Also es gibt diverse Unternehmen, die wir integrieren in unsere Kunden und damit praktisch so deren Software, deren Produkte so customizen, so in die Systemwelt unserer Kunden integrieren, dass sie bestmöglich performen.
IT heißt ja oft auch, dass ich Anfragen habe, die früher überwiegend per Telefon kamen, die heute aber auch vermehrt digital kommen. Ja. Und gleichzeitig, das ist der Inbound-Bereich, und gleichzeitig im Marketing auch Outbound-Nachrichten schicken. Und schön wäre es natürlich, wenn man beides auch noch kombinieren kann. Und da gibt es sicher auch Lösungen, wo ihr mithelfen könnt bei der Implementierung.
Also gut, da sind wir als Telekom wiederum ja prädestiniert für. Voice-Lösungen auch in unserem eigenen Geschäft anzubinden. Also Menschen rufen an, melden sich bei uns und wir automatisieren das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz dramatisch und sorgen so letztlich für ein besseres Kundenerlebnis, weil das Know-how, auf das eine künstliche Intelligenz zugreifen kann, oder oft jetzt schon unsere Berater schlägt. Wir machen das dann mit einer offenen Kombination.
Ihr als Anwender, also wir reden jetzt von euch als Anwender einer von Lösungen. Ich meinte aber auch euch als Dienstleister für andere Unternehmen.
Das können wir dann natürlich nutzen, dieses Know-how, was wir selber haben,
eben,
um es anderen anzubieten, um ihnen eine Lösung anzubieten, wie sie in ihren
Kunden. Wer kann es besser als ihr? Weil ihr habt ja die bescheuerten Anfragen. Ja, mein Router geht nicht, mein das geht nicht und so weiter.
Und dann ist es oft nicht einfach, da eine gute Antwort zu finden. Und die systematische Arbeit von künstlicher Intelligenz führt oft schneller zu Lösungen als, sag ich mal, normaler, durchschnittlicher Mitarbeitende. Und dann muss man gucken, wie man das zusammen kombiniert. Ja, wie gesagt, nicht alle Daten.
First Level, Second Level und so weiter. Gibt es ja diverse Erfahrungen.
Und das wird auch weiter vermarkten. Und da sind wir dran. Das sind dann oft auch wiederum Lösungen von Partnern, mit denen wir dann mit unseren Kunden sprechen und da entsprechend die Lösungen in Anspruch
nehmen. Genau. So, und das eine Ziel kann sein, dass ich diese nervenden Kunden, die da irgendwelche blöden Fragen zu meinen Produkten haben, wo doch alles evident ist und alles doch funktioniert, und das kann ich dann irgendwie abbügeln und die Leute sind trotzdem noch halbwegs zufrieden. Das kann das eine Ziel sein. Das andere Ziel kann sein, danke, dass du anrufst. Wertvolles Feedback für uns. Wir freuen uns sogar darüber. Wir helfen dir selbstverständlich und werden in Zukunft, und dieses Wissen sammeln wir jetzt systematisch. Machen unsere Produktentwicklung, machen unsere Marketingbotschaften, versprechen nicht zu viel, aber gerade so richtig und sind aber auch realistisch, was die Möglichkeiten angeht. Ein komplettes Marketing-Ökosystem, ist das Traum und in 20 Jahren Realität oder arbeitet ihr an sowas schon?
Der Fehler, den wir aktuell sehen also ich bin jetzt mal bei der Telekom, der ist also heute schon so gering, dass du darauf letztlich kein Marketing-System mehr aufbauen kannst. Wir sorgen dafür, dass das letzte Prozent oder inzwischen wahrscheinlich schon das weniger als das letzte halbe Prozent, dass wir bei denen die Kundenzufriedenheit auf ein Top-Niveau heben. Also wir sind tatsächlich relativ weit, und die Erwartungshaltung war ja übrigens immer schon bei der Telekom und bei den Preisen auch zu Recht, dass wir einwandfreie Leistungen anbieten. Insofern ist das dein Gedanke des Ökosystems ist in dem Fall nicht mehr so relevant, weil wir viele Informationen vorher schon sehen können, dass das Netz nicht funktioniert. Das braucht es eigentlich gar nicht mehr. Okay. Wir haben ein Versprechen, das heißt bestes Netz. Okay. Dagegen müssen wir jeden Tag mit jedem Kunden anliefern. Jeder Kunde, der sich beschwert, ist ein Kunde zu viel. Wenn er sich beschwert, weil irgendwas nicht so läuft, wie er es sich vorgestellt hat, dann schnell eine Lösung zu haben, möglichst bevor er sich beschwert, eine Lösung zu haben, das ist natürlich die Traumwelt, das ist meine Traumwelt. Okay. Wenn er sich beschwert, dass er dann das Gefühl hat, okay, die haben es verstanden, was ich brauche, und die sorgen so schnell wie möglich dafür, dass das Thema sich löst. Also das ist der Punkt. Das ist wirklich dann der Kundenservice und nicht die Rückschleife ins Marketing. Also die ist bestes Netz. Und ich bin bei den Konsumern, da komme ich ja ursprünglich her. Das ist eine einfache Botschaft, besser im besten Netz. So, und dagegen müssen wir anarbeiten. Dafür muss der Marktführer in ganz vielen Industrien anarbeiten. Bei uns ist das eine Null-Fehler-Kultur. Wir wollen, dass unsere Kunden jetzt auf der T-Systems-Seite, wenn sie auf Cloud-Lösungen von uns haben, dass da keine Outages sind. Wir wollen, wenn wir neue Systeme implementieren, dass wir natürlich in Time, in Budget sind und auch da keine Fehler passieren. Also das ist sozusagen der Anspruch, den die Kunden auch an uns haben dürfen. Dann ist es, wenn mal was schief geht, und das findet leider auch manchmal bei uns statt, dann geht es eher so darum, dass wir intern nochmal fragen, weil die Erwartung des Kunden war klar, null Fehler, null Outage. Warum ist da was schiefgelaufen? Wie konnte das passieren? Und das führte nicht zu einer Veränderung des Marketingverhaltens.
Okay, gut. Jetzt mein Lieblingsthema ist natürlich KI, und wer ist da prädestinierter als ihr? Wo setzt ihr in eurem eigenen Marketing KI ein und mit welchem Erfolg? Was sind die einzelnen Aspekte? Uns jetzt über die Content-Generierung, weil es ist ja langweilig, über die Content-Generierung hinaus.
Sehr schön, wir setzen es in der Content-Generierung.
Ja, klar, logisch. Macht ja jeder, ist auch geil, also keine Frage.
Das, Wir suchen, Sie suchen natürlich in der Performance-Messung, also was funktioniert, sehen das aus. Wir machen es im Media-Bereich, also wo spielen wir, welchen Kunden spielen wir was aus. Auch da nutzen wir es. Wir nutzen es in eine, also ein Account-Based-Marketing eigentlich für all unsere Kunden ein. Je mehr Signale wir kriegen aus diesen Signalen, dann entsprechende Newsletter zu machen. Sind wir da schon?
Also personalisierte Informationen zu machen, die
zu sammeln,
damit
dann zu gucken, wo, und das ist manchmal ja trivial, zu sagen, wir sehen, dass das Team sagen in der IT sich um Cloud-Lösungen, gerade souveräne Cloud-Lösungen kümmert, und dann zu sagen, hier, wir haben ein Webinar, wir haben ein, also wenn es jetzt in der Industrie ist, dass wir sie dann einladen und sagen, kommt zu uns, wir haben da eine Masterclass auf der OMR und wir stellen dir das dort vor. Und diese Art der Verbindung zwischen den Signalen, die sonst rauschend sind, hin zu was ist, was wir als Angebote haben, das zusammenzuführen, da sind wir dran. Das ist, ich sag mal, da arbeiten wir auch mit guten Partnern dran, nicht zuletzt LinkedIn in unserem Fall. Und dennoch ist es, bleibt es ein Way to go, der übrigens auch okay ist, dass der nicht ganz trivial ist, weil wir halt in Europa, in Deutschland natürlich nicht alle persönlichen Daten auswerten dürfen. Und daher ist es auch ein, bleibt es immer so ein bisschen unklar, wie es dann funktioniert. In Summe werden wir schon viel besser, dass wir wählen, okay, jetzt gibt es da eine Bewegung bei dem Kunden X in dem Bereich. Und der Kunde, wenn du sagst VW, dann ist das zwar ein Kunde von uns und ein toller Kunde. Denn der ist ja riesig, der hat eine 500.000 Mitarbeitende. Wer von VW ist denn jetzt gerade an Cloud interessiert und macht das überhaupt Sinn? Oder sucht er gerade zufällig für das Startup, in das er investiert ist, irgendetwas und ist eigentlich gar nicht für uns relevant? Das gilt es rauszufiltern, um dann entsprechend einfach, letztlich einfache Angebote zu machen. Hier ist ein White Paper, dort ist ein Webinar, hier ist ein Meeting, dort ist eine Konferenz.
Also Lead Nurturing vom Feinsten. Genau. Wie sieht das überhaupt bei euch praktisch aus? Also ihr habt, ihr könnt mit KI arbeiten, das heißt, ihr habt ein eigenes ChatGPT oder ein eigenes, geht ihr einzeln in die Tools rein, habt ihr Enterprise-Lösungen, genau. Wie sieht das bei euch aus? Muss ja im Paradies sein eigentlich.
Auch eine gute Frage, weil das ist relativ neu, dass wir die Enterprise-Lösung von ChatGPT nutzen können.
Okay.
Und damit zum Beispiel ich Skills programmieren kann, wo ich noch nicht so ganz happy bin, die auf dennoch basieren, und gleichzeitig basieren sie halt auf meinen Microsoft Outlook-Information. Und das ist etwas, was tatsächlich meine Art zu arbeiten, meine Professionalität sicherlich nach oben heben wird. Also das ist ja etwas, was wir alle in dieser Profession haben, dass wir unheimlich viele E-Mails bekommen, von denen unheimlich viele nicht relevant sind. Und dann gibt es manche, die sind, der Absender ist ungewöhnlich und dennoch relevant. Und dann ist das, wenn man so den ganzen Tag unterwegs ist, kann das sein, dass das untergeht in der Tagesarbeit. Und das über einen einfachen Skill bei ChatGPT so anzusteuern, dass ich dann am Ende des Tages ohne viel Aufwand einen Mail rausschreiben kann und sagen, da gab es diese E-Mail, Christian, das ist meine Antwortvorschlag, senden, ja, nein, oder adjustieren. Und das gilt halt nur mit Professional-Lösungen. Die müssen entsprechend sicher sein. Und das einzurichten ist auch für uns jetzt nicht von heute auf morgen gewesen, sondern das hat einige Monate gedauert. Plus, also erstmal muss ChatGPT oder OpenAI die Lösung haben und dann das implementieren. Und jetzt haben wir es und das wird die Telekom deutlich verändern.
So, das ist ganz klar ein Riesenhebel, der persönliche Assistent. Was ist der nächste Agent oder Skill oder was auch immer, wo ihr sagt, das könnte ein Ding sein, dass wir hier eine spezialisierte Skill haben über das allgemeine Chatfenster von ChatGPT oder über selbst gebastelte Agenten oder so, wo ihr sagt, firmenübergreifend haben wir da einen Assistenten, der macht das und das.
Ich vermute, dass wir nach vorne raus eine höhere Qualität, das ist jetzt hypothetisch, in Meetings bekommen werden, ja. Weil wenn wir wissen, diese 20 Leute sind da, wir haben alle freigeschaltet E-Mails zu dem Thema. Wenn man das sehr diszipliniert macht, sonst wird es wahrscheinlich auch von der Suchanfrage wieder anspruchsvoll, also selbst für ein großes System, zu sagen, so, das sind eigentlich die Themen, die ihr besprechen wolltet, das richtig einsortiert. Ich glaube, das wird das Miteinanderarbeiten nochmal im Vorwege deutlich vereinfachen. Und das, was bei Amazon der Jeff Bezos gepredigt hat, wir lesen zusammen Word, und da gibt es, glaube ich, ganz wenige Unternehmen, die das machen, um dann darauf aufbauen, dann das Meeting zu starten. Ich glaube, so schwierig das bis gestern war, so viel stärker und sinnvoller wird es nach vorne raus, dass man sagt, so, ich habe auch dieses Paper, was da geschrieben wird, was, wenn man es mal selber macht, unglaublich anspruchsvoll ist. Wenn ich das mit KI vorbereiten lasse, dann ist es schnell gemacht und auch ziemlich gut. Und damit kann ich dann ganz anders die Meetingkultur haben, und zwar übergreifend über diese verschiedenen Silos, sei es Marketing, Vertrieb, sei es Finance, sei es Produktion, also bei uns die Delivery, sei es das Portfolio. Also das sind Sachen, die, glaube ich, die das Miteinander auf ein höheres Niveau bringen kann.
Das ist also eine Kollaboration
auf eine auch sachlichere Ebene. Das ist mein Wunsch, dass das gelingt. Braucht man dafür so viele Leute wie heute? Vermutlich nicht.
Christian, gibt es noch irgendeine dumme Frage, die ich dir stellen könnte?
Ja, es gibt eine, wie Europa und Deutschland bei KI aufholen kann.
Oh Gott.
Die ist blöd. Ich weiß, das ist eine dumme Frage.
Das ist eine schwierige.
Es gibt ein Feld, der ist sehr überzeugt von, und da setzen wir auch drauf, dass bei den Large Language Models wird das schwer. Also wobei, auch da sind wir ja überrascht. Also einmal, bevor, war das letztes Jahr, DeepSeek war letztes Jahr ja so, vielleicht auch, ich glaube, das ist bei uns kurz Thema. Jetzt ist Anthropic innerhalb von wenigen Wochen an OpenAI vorbeigeschossen. Hätte man auch nicht erwartet. Insofern, das Rennen ist, glaube ich, noch nicht, das ist sehr dynamisch. Ob dann ein europäischer Spieler oder mit Cohere ein kanadischer und jetzt kanadisch-deutscher Spieler eine Rolle spielen kann, wir werden es erleben. Und bei Cohere würde ich mich sehr freuen, wenn das gelänge. Was einmal ein Asset ist, was diese produzierende Industrie hat, die mannigfaltig ist. Ich habe heute eine Zahl gesehen, dass die Chinesen ungefähr fast oder achtmal so viele Roboter im Einsatz haben wie wir in Deutschland. Ich glaube, das liegt aber daran, dass so eine riesen Massenproduktion sind. Wenn wir jetzt gucken, wir haben, ich glaube, 250.000 Roboter im Einsatz, die Chinesen 2 Millionen Industrieroboter. Ich glaube, dass das sehr spezialisierte Roboter in Deutschland sind, und die Daten, die diese Roboter heute befüllen, die sind noch nicht alle verfügbar in den Modellen. Und diese Daten in sicheren Umgebungen mit KI zu bearbeiten, hebt, glaube ich, die Produktivität. Und das ist eine Chance, wie wir in Europa, in Deutschland mit dem industriellen Know-how an der AI-Revolution, an der AI-Entwicklung noch stärker partizipieren können, damit mehr Produktion nach Europa zu bekommen können, bessere Produktion in Europa machen können, als das andere machen können.
Also, und das ist etwas, was ich auch von Maschinenbauern aus Baden-Württemberg höre. Wir haben noch eine Chance.
Genau. Und das war mir wichtig. Ich glaube, da gilt es dran zu arbeiten, gemeinsam und alle dazu zu bewegen. Da war der Herr Wildberger heute Morgen, Carsten Wildberger, durchaus auch als Auftrag viel zu sein. Wir sollten durchaus optimistisch gucken, was KI für Deutschland, für den Standort Deutschland, aber auch für den Standort Europa bedeutet. Insofern, mit diesem Optimismus gehe ich jetzt nochmal ins Getümmel hier auf der OMR, schaue nochmal, ob ich auch noch ein paar ansprechende Impulse bekomme, und dann geht's heute zurück nach Köln-Bonn.
Herzlichen Dank, Christian. Was für ein staatsmännisches Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Hat wirklich Spaß gemacht.
Danke, sehr schön.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat, und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne,
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.